ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Es geht in unserer heutigen Ausgabe um einen Krimi der heiteren Art, um das Hörbuch zu einem weiteren Roman, der das Landleben zum Thema hat. Ferner stellen wir Ihnen den jüngsten Roman von Julia Schoch als Hörbuch vor und haben auch selbstredend wieder eine Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich zu bieten. Und wie immer gilt, die Hörbuchzeit ist auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder auch auf hr2.de abrufbar. Wir beginnen mit etwas Leichtem, einem Krimi mit humorigen Aspekten, und zwar mit dem neuen Roman von Michael Kober. Der Realschullehrer aus Kempten ist bekannt geworden durch die Allgäu-Krimis um den Kommissar Kluftinger, die er zusammen mit Volker Klüpfel geschrieben hat. Inzwischen haben beide auch eine Solokarriere als Autoren gestartet. Michael Kober dabei mit Bornholm-Krimis, der Lieblingsinsel des Autors. Und gerade ist der dritte Band dazu erschienen mit dem Titel Schatten über Söhmarken. Dorothee Meyer-Karweg, in den Krimis auf Bornholm ermittelt Kommissar Lennart Ibsen. Für die, die ihn noch nicht kennen, was ist das für ein Typ, was für ein Charakter?
Ja, der ist so Mitte 40, noch ganz gut in Form. Er ist geschieden und hat zwei Teenager-Töchter, die bei der Mutter leben. Und er hat sich nach einem Burnout auf Bornholm versetzen lassen. Und sein Ziel ist es, dort eine ruhige Kugel zu schieben. Und es ist klar, daraus wird mal wieder nichts.
Gut, was stört in diesem Fall bei Ruhe und Entspannung?
Ja, es gibt einen Todesfall, und zwar ausgerechnet im Sterne-Restaurant Argosier von Lennart Ibsens neuer Freundin Maren. Dort sitzen gerade Falk Magnussen und seine Freundin Finja bei einem extravaganten Menü zusammen. Falk, das ist das Pikante, war früher mit der Restaurantbesitzerin Maren zusammen. Und er war auch ihr Geschäftspartner. Die beiden hatten nämlich zusammen eine Kochshow im Fernsehen. Dann sind sie aber getrennte Wege gegangen. Nun ist Falk eben mit seiner neuen Freundin Finja in diesem Restaurant von Maren. Finja ist die Produzentin seiner Fernsehshows. Sie wollen ihren Jahrestag feiern. Falk will aber auch eine neue Kochshow mit dieser Maren besprechen. Der Kellner kommt gerade an den Tisch und träufelt aus zwei Pipetten bei Falk und Finja prall gefüllte dunkelrote Kügelchen auf die Teller mit Garnelen. Da hören wir rein, es liest Axel Milberg.
Auch wenn Falk kein großer Fan der sogenannten Molekularküche war, in der man aus allem irgendwelche Schäumchen, Kügelchen oder Gels in bunten Farben fabrizierte, nickte er anerkennend. Maren wusste schon, wie man Nordic Cuisine heutzutage inszenierte, auch wenn so viel Shishi früher nicht ihre Art gewesen war. Er griff sich seinen Löffel und schob eine Garnele samt zwei der geheimnisvollen Kügelchen darauf, zerdrückte sie zwischen Zunge und Gaumen und war verwundert. Die Flüssigkeit darin hatte einen Geschmack, den er so nicht kannte. Sauer, mit einer deutlichen Spur von roter Frucht, dazu aber auch nussige Anklänge wie Mandeln oder Marzipan, mit dezenter Süße, gefolgt von einer subtil bittere Note. Er musste unwillkürlich grinsen. Was für eine geniale Komposition! Nickend holte er sich auch noch die weiteren Kügelchen vom Teller und ließ sie fast erregt in seinem Mund platzen. Ja, auch nach all den Jahren vermochte es Marin noch immer, ihn zu überraschen. Es gab Geschmäcker, für die man sterben konnte.
Tja, und Krimikenner ahnen nun, was diese doppelbödige Aussage bedeutet.
Genau, Falk bricht noch am Tisch des Restaurants tot zusammen. In seinen Kügelchen war Gift. Ich habe selbst ja sofort an Zyankali gedacht, aber das ist es nicht. Und es geht dann genau natürlich darum, war es ein Unfall aus Unachtsamkeit oder eben doch Mord?
So kriminologisch bedeutet es ja, weil der Todesfall in Marins Restaurant geschah, dass sie sicher selbst in Verdacht gerät.
So ist es. Und das führt bei Kommissar Lennart Ibsen natürlich zu einem Interessenkonflikt. Immerhin ist er ja der Lebensgefährte von dieser Marin. Da Lennart gerade Urlaub hat, den er auf der Insel verbringt, nehmen aber sowieso die Kollegin Britta Blomberg und Tau Nguyen die Ermittlungen selbstverständlich selbst in die Hand. Vor allem Britta gibt sich da hart, will Lennart nicht dabei haben. Doch das will der nicht hinnehmen.
Er schnaubte. Musste er tatsächlich Sven Meyers mit seinem Problem behelligen, den Chefermittler für die östlichen dänischen Provinzen bei der Reichspolizei, und ihn darum bitten, Britta in ihre Schranken zu verweisen? Das wäre reine Formsache, auch wenn Lennart die Sache nun mal lieber selbst und ohne großes Aufsehen geregelt hätte. Lennart, nimm das bitte nicht persönlich, aber Vorschrift ist nun mal Vorschrift. Das sieht auch Sven so. Sven? Blaffte Lennart. Welcher Sven? Sven Meyers. Den habe ich vorsichtshalber vom Auto aus angerufen, als wir hierher gefahren sind. Er meldet das morgen noch, hat er gemeint, damit du es schriftlich hast.
Wie bitte? Du hast gleich am Sonntagabend schnell den Oberboss angerufen und dir bei ihm Schützenhilfe geholt, weil du mich raushaben willst? Noch bevor ich da war und du überhaupt mit mir geredet hast? Bei dir hakt's doch, Britta!
Ja, ich finde, das ist ja eine deutlich übertriebene Reaktion für einen Profi, den dieser Lennart Ibsen eigentlich ist. Aber nun gut, Britta bleibt sowieso hart, was dann dazu führt, dass Lennart parallel allein ermittelt.
So, und ich gehe mal davon aus, dass es sich aber hier, um es mal grundsätzlich zu machen, um Mord handelt und nicht um eine versehentliche Vergiftung, oder?
Naja, das muss zuerst natürlich eruiert werden. Ein Unfall ist nämlich nicht ganz ausgeschlossen, zumal Maren gern Beeren und Pilze der Umgebung verwendet. Und die bekommt sie dann auch ab und zu von privaten Sammlern. Und da könnten natürlich auch mal Giftpilze oder giftige Früchte dabei gewesen sein. Andererseits, dieser Falk Magnussen hatte schon ziemlich viele Feinde, da er beispielsweise in den Kochshows auch gern mal übelst über die Teilnehmer herzog.
Oft macht er Würgegeräusche. Empfahl sogar einmal einer jungen Frau, sich besser bei Herstellern für Tiernahrung zu bewerben. Denn da sei es wenigstens scheißegal, wie die Pampe schmeckt und aussieht. In anderen Szenen aus der Show ging es dann gar nicht mehr um den Geschmack der Speisen, sondern lediglich um das Aussehen der Bewerber. Ein leicht übergewichtiger junger Mann mit Oberlippenbart etwa wurde von Falk als plumpes Walross tituliert, das noch nicht einmal im Zoo einen Blumentopf gewinnen würde. Und als eine Kandidatin in Tränen ausbrach, weil Falk ankündigte, er werde sie verklagen, schließlich habe sie mit ihrem völlig überwürzten Brei seinen Geschmackssinn unwiederbringlich zerstört, schüttelte er nur abfällig den Kopf und bat sie doch bitte, zum Schutze all ihrer Freunde und Bekannten endlich mit dem Kochen aufzuhören.
Tja, dieser Falk Magnussen scheint schon ein sehr unangenehmer Zeitgenosse gewesen zu sein.
Ja, man kann sagen, er war ein richtiger Stinkstiefel. Und da könnte natürlich ein Motiv liegen für den Tod, aber auch Eifersucht könnte eine Rolle spielen. Es gibt nämlich auch andere Köche, die Falks Erfolg sehr missgünstig betrachteten. Und die Frage ist auch, ob es Finja, deren Kügelchen kein Gift enthielten, wirklich nichts ausmachte, dass Falk wieder mit Maren eine Show machen wollte. Selbst Lennart ist eifersüchtig, denn dieser Falk, das war schon ein sehr gut aussehender Mann, so ein Typ durchtrainierter Wikingerverschnitt. Und dass der jetzt wieder in Kontakt zu Lennarts Maren getreten war, fand er auch nicht so gut.
Wenn dieser Lennart Ibsen nun selbstständig ermittelt, da führt das so rein dramaturgisch gesehen sicher zu Konflikten mit seinen Mitarbeiterinnen, oder?
Ja, genau. Und mit denen aber auch zu Konflikten mit seiner Freundin Maren. Zwar glaubt er jetzt nicht an deren Schuld und natürlich schadet der Todesfall ihrem Restaurant auch massiv. Also wer möchte schon dort essen, wo gerade ein Gast tot vom Stuhl gekippt ist? Aber natürlich befragt er sie auch nach Gründen, nach ihrem Alibi und so weiter. Und da reagiert sie schon ganz schön dünnhäutig. Und das führt dann bei beiden zu einem größeren Zwist.
Also wieder ein Krimi, der viele Spuren legt, so wie es Krimi-Leserinnen und Leser mögen. Was hat er sonst noch zu bieten?
Ja, natürlich, auch hier werden wir zu schönen Orten und Landschaften der Insel gelotst. Bornholm bietet da ja auch eine Menge, schon durch die Größe der Insel. Und diesmal ist es eben Sömmerken, so eine kleine Gemeinde an der Südküste von Bornholm. Aber das gefällt mir, Michael Kober legt diesmal mehr Ehrgeiz in den Fall an sich. Also bei den vorigen Fällen war es dann fast mehr Sightseeing als Krimi. Kontinuität gibt es dagegen beim Interpreten.
Und das ist wieder Axel Milberg, ein Monument der Sprecherei, der auch hier wieder so mein Eindruck, sehr souverän und ausstrahlungsreich durch den Text führt.
Ja, so ist es. Michael Kober hatte mal gesagt, dass er sich Axel Milberg von Anfang an gewünscht hat als Sprecher. Das ist ja auch ein sehr guter Schauspieler, ob am Theater oder im Fernsehen und im Film. Der hat ja große Bekanntheit, vor allen Dingen in der großen Öffentlichkeit erlangt als Tatortkommissar in Kiel. Da ist in diesem Jahr aber Schluss. Da agiert er ja so sehr ruhig, nachdenklich, psychologisch und das macht er hier auch. Er hat aber auch so eine gewisse Suffisanz in der Stimme und passt damit sehr gut zum Text, finde ich.
Dann steht unter dem Strich eine Empfehlung von Ihnen. Fragt sich nur für wen?
Also nicht für die, denen Krimis nicht brutal genug sein können, sondern es ist eher was für die, die sich ja bei einem Krimi auch mal entspannen wollen und letztendlich einfach angenehm unterhalten wissen wollen.
Und das macht ja wohl auch den Erfolg von Michael Kobers Schreiben aus. Michael Kober, Schatten über Seemarken, ein Bornholm-Krimi, gelesen von Axel Milberg. Das sind zwei MP3-CDs mit einer Laufzeit von rund 11 Stunden. 24 Euro kostet dieses Hörbuch und erschienen ist es bei der Hörverlag. Und in der Hörbuchzeit machen wir weiter mit Tommy Görz. Über das Krimifach hat der gebürtige Erlanger seine Karriere als Schriftsteller gestartet, bevor er sich dann an seinen ersten Roman setzte. Und vor alledem hatte er sich in allerlei anderen Berufen und Jobs geübt, von Hüttenwirt über Almknecht bis hin zu einem erfolgreichen Werber, der er gewesen ist. Seiner Geburtsstadt, also Erlangen, ist er bis heute treu geblieben. Dorothee Meyer-Karweg, vor ein paar Monaten haben wir hier das Hörbuch »Im Schnee« von Tommy Görz vorgestellt. Nach dessen Erfolg erschien nun der Vorgänger »Im Tal« ebenfalls als Hörbuch, als Buch schon 2023 erschienen. Beide Titel sind kurz, geradezu karg.
Ja, genau. Und das passt zum Inhalt. Görz schreibt nämlich über einfache Menschen, Männer vor allen Dingen, und deren Leben. Und beim Roman »Im Tal« ist es Toni Rosser. Der wächst in der fränkischen Schweiz auf einem Hof, der zur Gemeinde Urspringen gehört, die es übrigens wirklich gibt. Die liegt nordöstlich von Erlangen.
So, und das ist ja dann auch die erweiterte Heimat des Autors.
Genau. Toni ist eine fiktive Person, aber seine Heimat, die kann man direkt verorten. Man kann sagen, das ist ein richtiger Heimatroman, aber eben kein Heimattümelnder, so der das Landleben romantisiert. Ganz im Gegenteil.
Und was heißt das dann in Bezug auf das Leben dieses Toni Rossers?
Ja, dieser Toni wird als Mann beschrieben, der es sehr schwer im Leben hatte, der es aber aus seiner Umwelt ganz schön schwer gemacht hat. Das zeigt sich bei dessen Tod, mit dem der Roman auch beginnt. Und da hören wir mal rein. Als Interpreten hören wir Hans-Jürgen Stockerl.
Toni Rosser stirbt im Februar 1968 mit 71 Jahren. Die Umstände seines Todes scheinen klar. Im Totenschein vermerkt der Arzt Herzstillstand. Zu den Umstehenden sagt er Altersschwäche, Unterernährung, Verwahrlosungszustand und zuckt dazu mit den Schultern. Ihm geht es kaum anders als den übrigen. Im Grunde ist man froh, dass man ihn endlich los ist. Es sagt nur keiner. Er war, naja. Im Ort aber halten sich bis heute hartnäckig Gerüchte, ob es tatsächlich ein natürlicher Tod war. Doch man stellt lieber keine Fragen.
Ja, und dieses »Man stellt lieber keine Fragen«, das ist typisch für das Leben im Dorf und auch das Leben dieses Mannes.
Und wir haben gerade den Sprecher erleben können, Hans-Jürgen Stöckerl, eine sehr zurückgenommene, ruhige, aber sehr präzise Sprechweise, die er hier pflegt.
Genau, das hat fast was Dokumentarisches und da klingt für mich so ein bisschen durch, hier soll niemand be- oder verurteilt werden. Es wird einfach beschrieben, was ist und was war. Und ich denke, das ist eher im Sinne des Autors. Daher für mich ist dieser Interpret eine gute Wahl.
Im Mittelpunkt des Romans steht, das haben wir gerade hören können, also ein Mann, über dessen Tod niemand besonders traurig zu sein scheint. Woran liegt das?
Ja, nach diesem Einstieg über dessen Tod schildert Tommy Görz das Leben von diesem Toni von Kindheit an. Beschrieben wird, wie die Lebensumstände diesen Mann formten, also wie er zum griesgrämigen Einzelgänger wurde, vor dem manche sogar richtig Angst haben. Der kleine Toni wird Ende des 19. Jahrhunderts geboren, er wächst, ja, fast allein mit dem Vater auf. Die Mutter ist gestorben, als der Toni noch sehr klein war. Es ist von Anfang an sehr einsames Leben, da der Vater tagsüber irgendwo bei anderen Bauern oder im Wald arbeitet. Und es ist auch ein Leben voller Angst, nämlich Angst vor dem Vater, wenn der abends nach Hause kommt.
Da hört er ihn, seine Schritte durch den Sturm. Er hört ihn schon von Weitem, immer. Niemand anderes würde hier etwas hören. Er aber spürt ihn schon, wenn er noch unten am Waldrand ist. Er kennt den Tritt des torkelnden Vaters, wenn er zurückkommt vom Steinbruch oder aus dem Wald. Lustlos und schwer, müde und meistens voll Wut, als ob sich ein Gewitter näherte. Jetzt ist es zu spät, um Holz zu holen, die Stalltür zu verschließen. Toni hat sich wieder vertrödelt, verträumt. Schon wird die Tür aufgerissen. Die Kerzenflamme duckt sich weg. Für einen Moment kommt das Gebrüll des Sturmes von draußen herein. Dann schlägt die Tür wieder zu, sperrt den Sturm aus. Aber das Gewitter ist da, steht in der Tür, schnauft, sieht sich um, sieht, dass kein Holz da ist, hört die Stalltür drüben klappern, riecht die angebrannten Kartoffeln, sieht den Toni am Fenster stehen, träumen und entlädt sich.
Ja, dieser Toni wird ständig vom Vater verprügelt. Der lässt so seine ganze Lebenswut am kleinen Jungen aus und spricht ansonsten wenig mit dem Kind. Und er verbietet ihm sogar, mit dem jüngeren Nachbarsmädchen Marie zu spielen oder nur ein Wort mit deren Mutter Marga zu sprechen. Warum? Das erfährt Toni erst sehr viele Jahre später. Das heißt, dieser Toni wächst ohne Zuneigung auf und in den ersten Lebensjahren fast auch ohne Austausch mit anderen.
Das müsste sich dann ändern, wenn die Schule besucht wird, was ja dem Leben eines Kindes auf jeden Fall eine andere Richtung geben kann und müsste. Wie ist das hier?
Ja, das wäre eine Chance. Der Lehrer schlägt die Kinder zwar auch, aber nie so brutal wie der Vater und fördert den Jungen durchaus. Aber Toni hat ja nie gelernt, sich wirklich auszudrücken und deswegen stottert er und wird daher von den anderen Kindern gehänselt, heute würde man sagen gemobbt. Ja, nach der Schule steckt ihn der Vater dann in eine Metzgerlehre, da wird der Toni auch nicht groß gefragt. Und natürlich lernt Toni dort auch Tiere zu schlachten, also Tiere, die er eigentlich so liebt.
Als er die ersten Tiere abstechen muss, während der Schmidt und der Bauer sie mit aller Kraft halten, wundert er sich, wie leicht das Messer durch die Kehle geht und wie schnell sein Leben vorbei ist. Noch ein kleines, kurzes Zucken, ausbluten, fertig. Oder Ende. Dabei sieht er auch immer die Angst der Tiere. Sie schauen anders als die daheim. Aus ihren Augen blitzt die Panik, Todesangst. Sie wissen, was auf sie zukommt. Der Toni aber hat keine Wahl. Er muss sie abstechen. Und er findet schnell einen Trick. Er denkt sich weg, wie in der Schule bei den Rechenaufgaben oder bei den Schlägen des Vaters. Denkt an nichts, blendet die Welt aus und sticht einfach zu. Das funktioniert. Er lernt das Töten durch Wegsehen.
Ja, und dieses Wegdenken, Wegsehen in eine andere Welt, das verinnerlicht dieser Toni und das hilft ihm in vielen Situationen seines Lebens. Da auch der Metzger den Jungen brutalst misshandelt, läuft er irgendwann vom Dorf weg und meldet sich, der Erste Weltkrieg hat begonnen, zum Militär. Auch den brutalen Stellungskrieg überlebt dieser Toni, indem er sich einfach wegdenkt, nur noch fast mechanisch funktioniert. Und als er dann nach dem Krieg nach Hause kommt, ist der Vater zu seiner großen Erleichterung gestorben.
Und befriedet das dann seine innere Situation? Da bleibt sein Leben und auch seine Psyche irgendwie verfahren.
Tja, der Vater verfolgt ihn derart in seinen Träumen, dass er nachts oft aufschreit und das verschreckt die Dörfler zutiefst. Für sie ist er mittlerweile einfach verrückt geworden und niemand außer der Nachbarin Marga will was mit ihm zu tun haben. Als auch dann seine Liebe zur Nachbarstochter Marie scheitert, flieht Toni erneut aus dem Tal. Er wird dann Flößer, zieht auch in den Zweiten Weltkrieg, kehrt danach endgültig zurück, aber jetzt so verbittert, dass er niemanden mehr an sich heranlässt. Am Schluss seines Lebens führt sein Hass auf den Vater noch zu einer persönlichen Katastrophe und dann eben auch zur Frage, ob er an einem natürlichen Tod starb. Die Dörfler interessiert das aber nicht so viel und so geht niemand dem wirklich nach.
Was für eine Lebensbeschreibung. Bleibt man bei all diesen negativen Erlebnissen dran?
Ja, es gibt nur eine ganz kurze Liebesbeziehung, also ungefähr eine Woche. Ansonsten ist es wirklich eine sehr leidvolle Geschichte. Ich bin trotzdem aus mehreren Gründen dran geblieben. Dieser Toni ist und bleibt bei aller Griesgrämigkeit ein liebenswerter Charakter, jedenfalls als kleiner Junge. Interessant ist der Roman aber auch, weil wir mit ihm so die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts durchleben. So eine Zeit, in der das Leben vor allem auf dem Land durch viele Gefahren, also Unfälle, Krankheiten bedroht war, in der zwei Weltkriege durchlitten werden mussten. Dazwischen gab es dann nochmal eine Weltwirtschaftskrise. Eine Zeit, in der nicht über Probleme geredet wurde, es keinerlei psychologische Unterstützung gab. Und brutale Prügel auch an der Tagesordnung waren. Also fragt man sich, wie überhaupt Leute positiv da durchs Leben gehen konnten. Das alles wird mit sehr einfachen Worten beschrieben. Und diese knappen, klaren Sätze werden von Hans-Jürgen Stöckerls präziser und meist ruhigen Sprechweise sehr gut aufgenommen. Das passt also prima zusammen. Insgesamt ist es wirklich ein ziemlich beklemmender, aber doch auch eindringlicher Roman.
Ja, klingt sehr tiefgehend. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Sie stelltet vor Tommy Goertz im Tal, gelesen von Hans-Jürgen Stöckerl. Das ist ein Download mit einer Laufzeit von 6 Stunden und 36 Minuten. Und dieser ist zum Preis von knapp 18 Euro bei Hörbuch Hamburg abrufbar. Und in der Hörbuchzeit machen wir jetzt weiter mit Julia Schoch, die sich in den letzten Jahren zu einer sehr beachtlichen und auch sehr beachteten Schriftstellerin entwickelt hat, was durch zahlreiche Preise dokumentiert wird. Zuletzt erhielt die 1974 in der damaligen DDR geborene Julia Schoch den Schubert-Literaturpreis für ihren Roman »Das Vorkommnis – Biografie einer Frau«. Für ihr schriftstellerisches Gesamtwerk wurde ihr 2022 dann auch die Ehrengabe der Deutschen Schiller-Stiftung verliehen. Ihr neuer Roman, ihr jüngster Roman, Wild nach einem wilden Traum, ist nun der Abschluss dieser Trilogie über Biografien von Frauen. Und Hannegret Kullmann hat sich die Lesung des Romans angehört.
Eine Frau steht an einem Wendepunkt ihres Lebens. Ihre Ehe ist zerbrochen, die beiden Kinder sind erwachsen, gesundheitliche Probleme machen sich bemerkbar. In dieser Situation erinnert sie sich an eine Affäre, die bereits viele Jahre zurückliegt. Als junge Schriftstellerin, während eines Stipendienaufenthalts in den USA, trifft sie auf einen katalanischen Autor, von dem sie sich magisch angezogen fühlt.
Verhaltene Gespräche, Gläsergeklirr, im Innern des Hauses Licht, draußen Finsternis, Sterne. Nehme ich an. Der Katalane, der bis dahin am Gelände der Veranda gelehnt hatte, richtete sich auf und gab mir über die Köpfe der anderen hinweg ein Zeichen. Jedenfalls deutete ich es so. Er hielt seine rechte Hand mit den gespreizten Fingern in die Luft. Dann verschwand er. 5 Minuten später verließ ich ebenfalls die Veranda und stieg hinauf zu seinem Zimmer. Ich hatte nicht den geringsten Zweifel, was seine Geste zu bedeuten hatte. Oben angekommen, klopfte ich an die Tür. Sie war nur angelehnt. Er stand da, in der Mitte des Raums, und erwartete mich.
Was jetzt folgt, ist kein feuriger Liebesroman. Vielmehr eröffnet die Ich-Erzählerin einen Erinnerungsraum, in dem sie ihre Beziehungen zu unterschiedlichen Männern beschreibt. Zu einem Soldaten, mit dem sie sich als junges Mädchen traf, zum bereits erwähnten Katalanen und zu ihrem Mann. Sie ist sich bewusst darüber, dass ihr Blick in die Vergangenheit subjektiv und lückenhaft ist.
Früher habe ich es bedauert, wie viele Dinge, Ereignisse, Begegnungen, Gespräche mir entfallen sind, wie viel mir noch immer entfällt. Inzwischen bedauere ich es nicht mehr. Ich sage mir, auf das Vergessen ist Verlass. Ohne Vergessen gäbe es keine Geschichten. Sie sind das, was übrig bleibt. Wie die Spitze eines Eisblocks, die aus dem Wasser ragt, treiben sie dahin, einfach und scheinbar richtungslos. In Wirklichkeit aber wird ihr Kurs sehr wohl bestimmt, allerdings sehr weit unten, in einer Tiefe, die allen Blicken entzogen ist.
Theaterschauspielerin Sabine Arnhold hat nun auch den letzten Band von Julia Schochs Trilogie eingesprochen. Der hochreflektierten Ich-Erzählerin gibt sie eine Stimme, die nüchtern und abgeklärt klingt, was aber keinesfalls negativ gemeint ist. Im Gegenteil. Ihre Intonation unterstreicht den analytischen Charakter des Romans, der aus kunstvoll verwobenen Gedanken und Erkenntnissen besteht. Es gibt nur eine Handvoll Dialoge, die Sabine Arnhold einfühlsam und mit zurückhaltender Emotionalität liest. Zum Beispiel diesen, in dem sich die Ich-Erzählerin bei ihrer Mutter darüber beschwert, dass sie als Kind in der DDR nicht gelernt habe, unbefangen und leichthin zu sprechen.
Das war doch typisch in dem Staat. Ob in der Schule, bei Pioniernachmittagen, Gruppenratssitzungen oder angeblichen Diskussionen, nicht mal im Sportverein. Nie sind wir aufgefordert worden, die eigene Meinung frei zu äußern. Zu sagen, was man denkt. Ich meine auf eine vernünftige, ruhige, ausgeglichene Art. Immer musste man alles in sich vergraben. Am besten war es, man hielt den Mund. Meine Mutter brach in Lachen aus. »Machst du Witze?« rief sie. »Ein vorlautes Kind warst du. Eine Plappertasche. Keinen hast du verschont mit deiner Fragerei und deinen harschen Urteilen. Immer das Herz auf der Zunge.«
Nach und nach entrollt sich die Biografie einer Frau, für die das Schreiben ureigenstes Ausdrucksmittel ist. Dabei widmet sie sich den großen Fragen des Lebens. Was ist Liebe und wie funktioniert sie? Wie unterscheidet sich die Liebe eines Paares von der Liebe, die Eltern zu ihren Kindern empfinden? Bei aller Ernsthaftigkeit schimmert auch eine gewisse Komik durch, die Sabine Arnhold dezent aufscheinen lässt.
Ich schaute mich um im Raum mit all den Menschen darin, und da sah ich es plötzlich. Lauter Magen- und Darmspiegelungen, Bestrahlungen, Inkontinenz- und Refluxprobleme, Augen-OPs, Bandscheibenvorfälle, bebende Gliedmaßen. Der ganze Betrieb zittert.
Das Buch Wild nach einem wilden Traum geht in die Tiefe. Julia Schochs Trilogieabschluss seziert das Leben einer Schriftstellerin, die viele Rollen hat. Sie ist Ostdeutsche, sie ist Mutter, sie ist Geliebte, sie ist Frau. Viele Sätze wirken wie in Stein gehauen. Und das liegt nicht nur an der Romanvorlage, sondern auch an der einfühlsamen Sprechhaltung von Susanne Arnhold, die Julia Schochs Literatur mit sensibler Nachdenklichkeit vertont hat.
Vielleicht kommt er eines Tages zurück. Komme ich zurück? Aber was heißt das denn überhaupt? Zurückkommen. Wer weiß schon, ob das, was zurückkehrt, auch das ist, was verschwunden war. In der Liebe gibt es keine halbe Anwesenheit.
Annegret Kullmann besprach Julia Schochs jüngsten Roman als Hörbuch Wild nach einem wilden Traum, gelesen von Sabine Arnhold. Das ist ein Download von 4 Stunden und 47 Minuten Laufzeit und zum Preis von knapp 16 Euro ist er beim Argon Verlag erschienen. In der Hörbuchzeit stellen wir wie immer und so auch heute wieder an dieser Stelle ein Kinderhörbuch vor. Diesmal ist es für alle ab 8 Jahren und geschrieben hat es Frank Schmeißer. Frank Schmeißer arbeitete mehrere Jahre als Buchhändler, bevor er dann selbst zu schreiben begann. Sein erstes Kinderbuch Schurken überall bekam unter anderem den Preis als lustigstes Kinderbuch des Jahres. Der Titel des neuen Kinderromans von ihm heißt Schisser und ich. Dorothee Meyer-Karweg, wer hat denn da solche Angst?
Ja, Schisser, das ist der Name von einem kleinen Stoffhasen, eben einem Angsthasen. Und ich, das ist der Ich-Erzähler, ein 10-jähriger Junge, Jakob heißt der. Und der hat den Hasen immer in der Hosentasche, der soll ihm nämlich helfen.
Was ist mit diesem Jakob los?
Das ist an sich ein sehr aufgeweckter Junge, interessiert sich fürs Weltall wie seine Mutter, die ist nämlich Astrophysikerin. Aber er hat eine massive Angststörung und geht deswegen sogar zur Therapeutin. Und diese Therapeutin hat den Eltern dann geraten, von der Stadtmitte aus in eine ländliche Gegend zu ziehen, wo nicht so viele Eindrücke auf den Jungen niederprasseln, die ihn beunruhigen. Und das tut die Familie dann auch.
Und das ist dann wohl der erste Wendepunkt in der Anlage der Geschichte. Hilft der Umzug?
Ja, erstmal bringt er durch den chaotischen Vater selbst große Unruhe mit sich. Denn bei Jakobs Fahrt mit dem Vater im Umzugswagen landen die beiden, es sollte eine Abkürzung sein, mitten in einer Schrebergartensiedlung. Da stoßen sie dann auf zwei sehr dubiose Männer, die Hühner unter sehr schlechten Bedingungen halten, um nicht zu sagen, sie drangsalieren. Und diese Hühner spielen dann noch eine größere Rolle. Letztendlich aber klappt dann der Umzug ins sogenannte Feuerviertel, ein Gelände einer ehemaligen Feuerwache. Und Jakob, der immer gegen seine Angst ankämpfen möchte, geht tapfer auf fremde Kinder zu, die dort wohnen. Das ist Leonie, genannt Leo, und ihr Zwillingsbruder Johannes Kurt, abgekürzt Jo Kurt. Dann noch Jascha, der kann sehr gut Fußball spielen, und die etwas ältere Fritzi. Und alle haben so einen merkwürdigen Sticker angeheftet mit einem Phönix drauf.
Das ist bekanntlich der Vogel aus der Mythologie, der am Ende seines Lebens verbrennt, um dann aus der Asche neu zu entstehen.
Genau, passend zum Feuerviertel. Und Jakob fragt die Kinder dann auch, was es mit dem Sticker auf sich hat.
Wir sind die Phönixbande, sagt Leo stolz. Aber das ist geheim. Offiziell sind wir die Phönix-Lerngruppe. Die hat meine Mutter ins Leben gerufen, wegen dem Trottel hier. Leo zeigt auf ihren Bruder. Der grinst nur breit. Wir treffen uns in der Schulzeit dreimal die Woche im Feuerwehrhaus und lernen mit meiner Mutter, machen Hausaufgaben und so weiter. Und da haben wir gedacht, lass uns aus der Lerngruppe eine Bande machen, sagt Yashar. Jetzt ist die Lerngruppe nur die Tarnung für unsere Bande. So können wir besser Unsinn anstellen. Wieder grinst Joghurt von einem Ohr zum anderen. Obwohl ich schon immer in einer Bande sein wollte, war ich noch nie bei einer dabei. Wie auch? Für eine Bande braucht man Freunde. Wer will schon eine Ein-Mann-Bande? Meine Mutter wollte mal eine Bande mit mir gründen, die Supernovas. Sie hatte sogar Bandenausweise für uns gebastelt. Aber ganz ehrlich, besser in keiner Bande als in einer mit der eigenen Mama. Wie kommt man da rein? Frage ich und versuche mit zittrigen Händen so cool wie möglich zu wirken. »In der Lerngruppe bist du schon. Warte mal ab, wenn die Ferien vorbei sind«, lacht Yashar. »Du weißt es noch nicht, aber deine Nachmittage sind längst verplant. Um in die Phönixbande zu kommen, musst du eine Mutprobe bestehen«, erklärt Leo beiläufig.
Tja, und da hörten wir Julian Greis als Sprecher. Wirklich kaum zu glauben, dass er schon über 40 ist. Mit seiner etwas überdrehten und aufgekratzten Stimme passt er aber gut zu solch einer Kindergeschichte.
Ja, der beißt so richtig zu, sprecherisch, wie er gerade hören konnte. Aber wir haben gerade in dem Ausschnitt das Wort Mutprobe gehört. Und für ein Kind wie Jakob ist das sicherlich allein schon angsteinflößend, das Wort.
In der Tat, aber er wäre eben auch so gern Mitglied in dieser Bande und so will er die Mutprobe dann auch unbedingt bestehen.
Was muss er dann tun, um in die Phönixbande aufgenommen zu werden?
Ja, auf dem Gelände gibt es so einen alten, vermoderten Brunnen und dort soll er, gesichert mit einem Seil, hinabsteigen, um einen Ball herauszuholen. Oh je, voller Angst schwingt er dann seine Beine über den Rand des Brunnens, das traut er sich gerade noch, aber dann ist er wie gelähmt.
Mein Atem wird flach und hektisch. Mein T-Shirt klebt an meinem Körper. Meine Muskeln sind so angespannt, dass sie wehtun. Ich werde steif wie ein Brett. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin wie eine Skulptur der Angst. Was ist los? Höre ich Yashar fragen. Seine Stimme klingt merkwürdig verschwommen, als würde der Wind sie von weit her tragen. Dann höre ich die anderen reden. Ist er eingeschlafen? Stups ihn mal an. Ich hab nicht ewig Zeit. In 2 Wochen fängt die Schule wieder an. Jakob, wird das heute noch was? Ich verstehe, was sie sagen, aber ich kann nicht antworten. Meine Lippen sind wie zugeklebt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Es war doch klar, dass ich zu feige bin. Ich will um Hilfe schreien, aber ich kann nicht. Ich will weglaufen, aber ich kann nicht.
Tja, Jakob ist wie erstarrt und seine ältere Schwester Lilly, sonst nicht so besonders feinfühlig, rettet ihn dann aus der Situation. Ja, und anschließend muss Jakob den anderen dann erklären, was mit ihm los ist.
Stell dir einfach vor, dass du nichts machen kannst, weil dein Gehirn nur an Gefahren denkt. Alles ist für meine blöde Birne lebensgefährlich. Ist das so, als ob du einen Horrorfilm guckst? Fragt Joghurt. Ich hasse die. Es ist so, als ob du Teil des Horrorfilms bist, sage ich düster.
Also die Mutprobe, die schafft er nicht und damit wird er dann wohl auch nicht in die Phönixbande aufgenommen. Was bedeutet das dann für die Freundschaft mit den anderen Kindern?
Tja, die Kinder sind da eigentlich ganz schön hart, die wollen ihn dann nicht dabei haben. Einerseits, aber andererseits sind sie auf seine Hilfe angewiesen. Jakob hatte ihnen nämlich von den Hühnern erzählt, die in dem Schrebergarten drangsaliert werden und die wollen die Kinder nun retten.
Aha, also bleibt er dann zunächst einmal in der Gemeinschaft und mit den Hühnern, da kommt auf jeden Fall eine neue Chance für ihn und von dem Buch her ein Spannungsmoment hinzu. Wie wollen die Kinder nun das mit der Rettung anstellen?
Ja, Rettung heißt bei ihnen eigentlich klauen. Sie wollen die Hühner klauen und dann erstmal bei Jakob im Keller verstecken. Das führt dann noch zu allerlei Turbulenzen, Ärger mit den Männern und den Eltern. Aber am Schluss wird dann natürlich alles gut für die Hühner und für Jakob. Der wächst dabei, als die anderen Kinder in Gefahr geraten, über sich hinaus und wird dann eben doch auch Teil der Phönixbande.
Also, alles wird gut, sagen Sie. So gehört sich das für eine Kindergeschichte. Wie gefällt sie Ihnen insgesamt?
Ja, also viele Kinder haben ja gewisse Ängste und da ist es vielleicht gut von jemandem zu hören, dem es in dieser Hinsicht noch viel schlimmer ergeht. Und gut finde ich auch, dass die Charaktere der Kinder doch recht differenziert beschrieben werden und dass Jakob zwar lernt, mit den Ängsten ein bisschen besser umzugehen, aber jetzt nicht gleich zum Superhelden mutiert. Die Geschichte ist übrigens auf Fortsetzung angelegt, also da kann man auf die nächsten Folgen gespannt sein.
Frank Schmeisser, Schisser und ich. Folge 1, gelesen von Julian Greis. Das ist das Hörbuch, das Dorothee Meyer-Karwick Ihnen gerade vorgestellt hat. Es hat eine Laufzeit von 2 Stunden 55 Minuten. Die Altersempfehlung ist hier, wie gesagt, eingangs ab 8 Jahre bei Hörbuch Hamburg erschienen. Das ist ein Download und der kostet 12,95 Euro. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und das verabschieden sich für heute
Dorothee Meyer-Karwick
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.